Ja, und dass wir ausgerechnet heute hier sind, das hat natürlich auch ein bisschen was mit diesem besonderen Geburtstag zu tun. Also für alle, die das nicht wissen, Leni ist die Tante meiner Frau. Und wenn ihr alle ein bisschen weiterdenkt, dann wisst ihr, dass Regina die Cousine meiner Frau ist, auf dieser logischerweise. Also von daher ist das dann gleichzeitig immer so ein bisschen auf Verwandtschaft. Und ursprünglich war dann die Frage, ob wir denn Zeit hätten, an diesem Sonntag zu diesem besonderen Anlass hier zu sein. Und so verbindet sich jetzt beides. Und dass ich dann über dieses Thema Generationen etwas mit euch nachdenken möchte, das hat sich dann so erst im Laufe der Zeit ergeben. Aber es ist ein wichtiges biblisches Thema, denn ich darf euch vorstellen, der Gott der Bibel ist ein Gott der Generationen. Wer also schon hin und wieder mal ein bisschen im Alten Testament gelesen hat, der findet eine Menge Formulierungen, die ungefähr so sind wie diese. Ich bin der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ein Gott also der Generationen. Also an Gott zu glauben, das wird durch so eine Formulierung deutlich, geschieht nicht einfach irgendwo im luftleeren Raum, fängt sozusagen nie bei Null an, sondern hat immer eine Geschichte. Und in diesem Fall eine Segensgeschichte. Und für das Alte Testament ist es eine klare Sache, der Glaube geht weiter von Generation zu Generation. Und im Neuen Testament, das ja in einem viel kürzeren Zeitraum entstanden ist, in wenigen Jahrzehnten, gibt es trotzdem solche Anklänge an Generationen. Paulus erinnert Timotheus an den ungefärbten Glauben, so steht es im zweiten Timotheusbrief seiner Oma Lois und seiner Mutter Eunike. Also Gott segnet auch da das Nacheinander, das Miteinander von Generationen. Und dann gibt es noch etwas Bemerkenswertes, das ist euch sicher schon mal aufgefallen, aber vielleicht nicht unter dem Aspekt drüber nachgedacht. Die wichtigsten 10 Sätze des Alten Testaments, die wir normalerweise als die 10 Gebote beschreiben, ob sie nun die wichtigsten sind, aber ich sage es mal so, da hat es immerhin eins dieser Gebote, das Thema Generation hat es in eins dieser Gebote geschafft, nämlich du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und dann ist es ein Gebot mit Verheißung, auf das du lange lebst auf Erden und so weiter. Also dieses Thema Generation war offensichtlich oder ist offensichtlich so wichtig, dass es in diese zentralen 10 Sätze aufgenommen worden ist. Gott scheint also das Miteinander von Alt und Jung, von Generationen am Herzen zu legen. Und das Gebot, die Eltern zu ehren, das ist das erste Gebot, das die zwischenmenschlichen Dinge regelt. Und erst danach geht es dann um Ehebrechen, um Töten, um Begehren, um Stehlen, um was nicht alles Mögliche. Und es ist die einzige Anweisung mit einer Verheißung, nämlich auf dass du lange lebst in dem Land, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Also seine Eltern zu ehren, obwohl ich das jetzt gar nicht ganz ausführlich entfalten will, was das denn eigentlich bedeutet, ist also nicht irgendwie eine altmodische bürgerliche Vorstellung von Familie, sondern ist ein zentraler, wichtiger Auftrag von Gott an die junge Generation. Und wer sich daran hält, das sage ich mal so mit meinen Worten, wird selbst der Beschenkte sein. Also seine Eltern zu ehren ist nicht altmodisch oder bürgerlich, sondern ein wichtiger Auftrag, den Gott den Menschen gibt. Und dann stellt die Bibel so eine Art, ich nenne es mal Staffellauf des Glaubens vor. Die ältere Generation bekommt einen Job. 5. Mose 6. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit aller eurer Kraft. Bewahrt die Worte in euren Herzen. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon. Und wenn euch morgen eure Kinder fragen, warum hat der Herr unser Gott euch all diese Gebote gegeben, so sollst du sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten, aber der Herr, und dann wird die Geschichte Israels nacherzählt. Das heißt, die Väter und Mütter in Christus, könnte man vielleicht neutestamentlich ergänzen, haben also die Aufgabe, den Staffelstab des Glaubens weiterzugeben an die nächste Generation. Das geschieht dadurch, dass sie Glaubensgrundsätze ihren Kindern erklären und sie ständig auf den Lippen tragen. Das wird so von einem Murmeln im hebräischen Text gesprochen. Etwas, was ich ständig vor mich hinspreche. Das heißt also, seit eh und je waren Kinder und Jugendliche nicht die Zukunft, wie das manchmal gesagt wird, der Gemeinde, sondern sie waren die Gegenwart bereits. Sie waren schon in Israels Zeiten fest eingebunden in die Glaubenstradition dieses Volkes. Es war die zentrale Aufgabe der Eltern, das an ihre Kinder weiterzuvermitteln Und ich denke, heute würden wir sagen, eine Kinderstunde, Kinderkirche, wie immer ihr die Arbeit mit Kindern hier, gottesdienstliche Arbeit mit Kindern nennt, die kann das unterstützen, aber sie kann die Aufgabe der Eltern mit Sicherheit nicht ersetzen, sondern das ist familiäre Aufgabe von Anfang an. Im Alten Testament kann man das schon lesen. Nächster Gedanke, dann weiß man, dass es zwischen den Generationen manchmal ja auch ein bisschen schwierig ist und dass es auch manchmal ein bisschen kompliziert ist und Unversöhnlichkeiten und gibt. Und da kann man im Alten Testament nachlesen, dass die Versöhnung zwischen Generationen eine Herzenssache Gottes sozusagen ist. Der allerletzte Vers im Alten Testament, wer das ein bisschen kennt, der weiß, das ist ein kleiner Prophet, der Prophet Maleachi. Und der allerletzte Vers, der heißt, ich will euch den Propheten Elia senden, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern, damit ich nicht das ganze Volk vernichten muss, wenn ich komme. Der Generationenkonflikt ist also nicht irgendwie ein entwicklungspsychologisches Schicksal oder so, sondern Gott selbst wird aktiv, um die Alten und Jungen zusammenzubringen. Das ist der Abschluss des Alten Testaments. Und diese Verheißung wird dann gleich zu Beginn des Neuen Testamentes, wenn man dann in der Bibel sozusagen ein bisschen weiter aufschlägt, auf Johannes den Täufer gedeutet. Nämlich entschlossen und stark wie der Prophet Elia wird er das Kommen des Messias vorbereiten. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder Gottes Willen erfüllen. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Also das Alte Testament schließt mit diesem Generationengedanken und das Neue Testament beginnt, das, was ich eben gelesen habe, steht in Lukas 1,17, beginnt mit diesem Generationengedanken. Also beim Miteinander der Generationen ist Versöhnung nötig und es geht um viel mehr als um irgendwelche Geschmacks- oder Stilfragen. Das Problem liegt ja, wenn Versöhnung nötig ist, viel tiefer. Es geht oft um Schuld, um Ärger, Frust, Enttäuschung und was nicht alles. Aber das Ziel der Bibel ist, dass Generationen versöhnt miteinander leben. Gott ist es zu wenig, dass die Generationen, sagen wir mal in der Gemeinde, sicher auch im familiären, großfamiliären Kontext, irgendwie gleichgültig nebeneinander leben und sich gegenseitig in Ruhe lassen. Gott will mehr als Toleranz. Einander die Herzen zuwenden, das hat viel mit Liebe, mit Fürsorge, mit Interesse aneinander zu tun. Gemeinde ist also Lebensraum für Jung und Alt und das ist Gottes Herzenssache. Nun hat sich das Zusammenleben der Generationen in den letzten 50 bis 100 Jahren, man könnte auch andere Zeiträume nehmen, sicher sehr verändert. Wir leben in einer Gesellschaft der Individualisierung, was biblisch noch selbstverständlich war, dass man irgendwie als Großfamilie mit Generationen und Tanten und Onkeln und wem nicht allem irgendwie zusammenlebte. Das ist heute komplett anders. Das hat mit unserer Entwicklung der Gesellschaft zu tun. Ganz viele von uns leben alleine. Ich glaube, es gibt alleine um die 40% Einpersonenhaushalte in Deutschland. Dann hat eine Pluralisierung stattgefunden. Das heißt, früher war es ja, was der Patriarch für richtig hielt, das musste die ganze Sippschaft für richtig halten. Heute würden sich alle, gerade die Jungen, an den Kopf tippen und sagen, was der alte Kerl für richtig hält, das halte ich noch lange nicht für richtig. Wir haben also unseren eigenen Stil entwickelt zu leben und das, was die Alten sagen, ist nicht automatisch irgendwie das Richtige. Und dann könnte man auch manches hier noch über Technisierung und Digitalisierung verlieren, wo jetzt unser ganzes Leben sehr stark davon geprägt ist. Und meine Kinder und mittlerweile auch Enkelkinder, die sind da viel besser als ich und können da viel mehr. Und da merkt man, wie Leben einfach weitergeht und wie sich ganz viele Dinge ändern. Aber ich will mit euch nachdenken über das, was die Bibel zum Zusammenleben der Generation sagt. Und deswegen nur diese kleine Überlegung, wohl wissend, dass Gesellschaft anders geworden ist und wir nicht mehr so wie in diesem biblischen Kontext heute leben, glaube ich, gelten diese Grundsätze ganz genauso und wir müssen vor dem Background unserer Lebenssituation fragen, was das für uns bedeutet. Also ein paar biblische Thesen. Einmal, die Bibel würdigt alle Generationen. Die Kinder, die Alten, die mittlere Generation. Sie alle sind gleich wichtig und gleich viel wert. Gott hat keine Lieblingsgenerationen. Im Gegenteil, sie sind ihm alle gleich viel wert. Da beauftragt Gott den Mose und sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen. Und wie alt war Mose? Also macht mal so eine kleine innere Zahl. Ja, da sind die Schriftgelehrten hier, die wissen das ganz genau. Mose war 80. Also Gott benutzt diesen rüstigen Rentner und seine ganze Lebenserfahrung, und dass er eben das Volk Israel aus Ägypten führen wollte. Wir würden doch sagen, naja, viel jünger eigentlich. Sowas macht man mit Mitte 20, vielleicht allenfalls Mitte 30. Aber er war 80. Also er war noch voll unterwegs, als er in deinem Alter war, ne? Und wie begründet die Bibel die Würde des alten Menschen? 3. Mose 19, 32. Begegnet alten Menschen mit Achtung und Respekt und ehrt mich, den Herrn, euren Gott. Und Sprüche 16, 31 stellt das als einen würdevollen Schmuck dar, was wir uns wegfärben, nämlich graue Haare sind ein würdevoller Schmuck, angemessen für alle, die Gottes Geboten folgen. Höre auf deinen Vater, heißt es weiter, er hat dich gezeugt, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden ist. Und 1. Timotheus 5, 1, einem älteren Mann begegne mit Achtung und rede mit ihm wie mit einem Vater. Es kommt ein interessanter Nachsatz: wenn du ihn ermahnen musst. Das wird also einem sehr jungen Mann gesagt. Timotheus war, das kann man jetzt, kann ich einfach nur so sagen, das kann man durch alle möglichen Recherchen in den Briefen und der Apostelgeschichte so in etwa nachspüren, dass er vielleicht, als der erste Timotheusbrief ihn erreicht hat, so Anfang 20 war. Und rede mit einem Älteren wie mit einem Vater, wenn du ihn ermahnen musst. Also Hintergrund, nicht automatisch die Alten haben Recht oder die Jungen haben Recht, sondern es geht um die Wahrheit Gottes. Die Würde eines Menschen besteht also nicht in besonderen Eigenarten, in Begabungen, in Fähigkeiten, sozusagen die Frage nach der Nützlichkeit für die Gesellschaft oder so. Die Würde des Menschen geht seinen Leistungen voraus. Und ob wir mit dieser Einsicht ernst machen, das zeigt sich insbesondere an der Einstellung zu Menschen, die im Sinne der Normen einer Gemeinschaft vielleicht gar nicht mehr leistungsfähig sind. Und insofern können wir sicher sagen, dass die Frage nach der Würde des alten Menschen ist sozusagen kein Sonderfall, sondern ein Testfall der Frage nach der Menschenwürde überhaupt. Gott gibt aber nicht grundsätzlich den Alten einfach den Vorzug, so im Sinne von, die haben Recht. Es gibt zum Beispiel den jungen David oder den jungen Timotheus, und diesen Leuten wird gesagt, dass sie eben ja auch für die Alten Wegweiser sein sollen, oder wie es zu Timotheus gesagt wurde, wenn du ihn ermahnen musst, den alten Menschen. Gott beruft und beauftragt also diese jungen Männer ebenfalls, und man muss nicht alt und erfahren sein, um von Gott eingesetzt zu werden. Auch an den Teenager Daniel kann man denken im Alten Testament. Er wird, als er ungefähr 15 Jahre alt war, ins Exil verschleppt, und Gott bewahrt ihn und gebraucht ihn dann in der Fremde. Nochmal, was Paulus auch an einen geistlichen Sohn von ihm schreibt, nämlich Titus, da haben wir einen kurzen Brief im Neuen Testament, da heißt es Titus 2, Vers 2, den älteren Männer sage, dass sie maßvoll, ehrbar und besonnen leben sollen, dabei treu in ihrem Glauben, voller Liebe und Geduld. Und von den älteren Frauen verlange, dass sie ein Leben führen, wie es Gott Ehre macht. Sie sollen nicht klatschen und tratschen, noch sich betrinken, ne, sondern in allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. Und 1. Timotheus 4, 11 bis 12, solche Verse liest man ja vielleicht gar nicht so ganz häufig. Das alles sollst du jedem in der Gemeinde klar machen. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du in jeder Beziehung ein Vorbild sein, in allem, was du sagst und tust, in der Liebe, im Glauben und in deiner ganzen Gesinnung. Also wer ist von euch zwischen 20 und 25? Dadam, dadam, dadam. Ah, ihr seid alle noch jünger, die da sitzen. Das habe ich ein bisschen falsch eingeschätzt. Also ihr seid sozusagen die echte Zielgruppe eines solchen Verses, nicht? Sei in allem, was du sagst und tust, in der Liebe, im Glauben und in deiner ganzen Gesinnung ein Vorbild. Das wird den Jungen und nicht den Typen in meinem Alter gesagt, wobei es für die sicher auch gilt. Da haben wir selber dahingestellt. Okay, also wenn wir sozusagen junge Leute in die Gemeinde integrieren und ihnen Verantwortung übertragen, dann hat das einen neutestamentliches Vorbild. Namen wie Timotheus und Titus lassen grüßen. Und schließlich noch die Kinder, die in der damaligen Zeit nicht sehr viel galten in ihrer gesellschaftlichen Position, stehen bei Gott hoch im Kurs. Gegen die Meinung seiner Jünger sagt Jesus ausdrücklich, lass die Kinder zu mir kommen. Gott hat, ja, vor ihm sind alle Generationen gleich viel wert, jedes Alter wird von ihm gewürdigt. In der Gemeinde Jesu sind also alle Generationen ermutigt, sich gegenseitig zu ehren, Vorbilder, das gilt für die Jungen wie für die Alten, Vorbilder im Glauben zu sein und sich gegenseitig zu einem Gott wohlgefälligen Leben herauszufordern. Dann möchte ich auf einen Bibelvers verweisen, was noch das Miteinander der Generationen vielleicht nicht direkt anspricht, sondern nur indirekt dafür von Bedeutung ist. Römer 12, Vers 10. Paulus sagt, einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Wenn wir also um die Würde der anderen Generation wissen, dann gehen wir auch in Respekt und Ehrfurcht miteinander um. Und diese Aufforderung von Paulus bezieht sich ganz grundsätzlich auf das Miteinander der Menschen in der Gemeinde, sicher auch darüber hinaus. Aber insbesondere gilt das natürlich auch unter den Generationen. Alte und Junge sollen einander mit ihren geistlichen Gaben dienen. In dem in der Pfingstgeschichte zitierten alttestamentlichen Text aus Joel 3 heißt es, dass die Söhne und Töchter weissagen sollen, die Ältesten, was sicher auch mit Lebensalter in dem Fall zu tun hat, werden Träume haben und Junge werden Gesichte und Bilder sehen, also prophetische Eindrücke von Gott her haben. Aber dann kommt ein Gedanke hinzu, der aus meiner Sicht fast ein bisschen sich im ersten Moment wie ein Widerspruch zu dem anhört, was ich eben gesagt habe, der aber biblisch die andere Seite, sage ich mal, die Kehrseite der Medaille ist. Nämlich die Bibel redet zum Generationenkonflikt an der einen oder anderen Stelle und sie sagt, ich sage es mit meinen Worten, Christen leben in neuen Verwandtschaftsverhältnissen. Christen leben in neuen Verwandtschaftsverhältnissen. Jesus hat einmal Besuch von seinen Brüdern und seiner Mutter bekommen, also der Familie, in der er aufgewachsen war. Und sie wollten mit ihm sprechen. Und als er gerade am Predigen war und jemand weist Jesus darauf hin und sagt, deine Brüder und deine Mutter sind da, sie wollen mit dir reden. Und dann gibt Jesus eine merkwürdige Antwort. Er deutet auf seine Jünger und sagt, das hier ist meine Mutter und sind meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Ist ja nicht so mega höflich gegenüber seiner eigenen Familie, nicht? Dass er sagt, also man kann am Neuen Testament übrigens eine Entwicklung an der Stelle sehen. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sind dann Leute aus der Familie Jesu da und beten zusammen mit den Jüngern. Da hat also auch eine Hinwendung stattgefunden. Aber am Anfang waren sie sehr kritisch und sagten so nach dem Motto, was ist in den gefahren? Der soll sich ja Zimmermann in Nazareth sein und sich nicht sonst was hier treiben oder so. Und Jesus kritisiert dieses Verhalten seiner Herkunftsfamilie und sagt, die Leute, die meinen Willen tun, die den Willen des Vaters im Himmel tun, das sind meine Mutter, meine Schwester und meine Brüder. Das ist radikal. Das sagt Jesus, oder er sagt damit doch letztlich, dass die Menschen, mit denen du sozusagen als Christ unterwegs bist, ich sag mal, irgendwo wichtiger sind, und deswegen meine ich, hört sich fast ein bisschen widersprüchlich an zu dem ersten, als deine eigenen Eltern und Geschwister, wenn die möglicherweise eben nicht den Weg des Glaubens gehen. Das ist schon krass. Also nicht unsere Abstammung und Familienzugehörigkeit, sondern der gemeinsame Glaube bestimmt unser Miteinander. Und das geht quer durch alle Generationen. Wir sind füreinander verantwortlich und unsere Bindung zueinander, also diese neue Familie des Glaubens, ist im Letzten stärker als die Bindung zu den leibhaftigen Verwandten. Die Taufbande, hat mal jemand gesagt, ist wichtiger als die Blutsbande. Damit sagen, nicht, die neue Familie, in die du hineingeboren bist, die hat letztlich die Priorität. Christen leben also in neuen Verwandtschaftsverhältnissen. Und ich glaube, dass das die andere Frage nach dem Ehren der Generationen nicht auflöst, aber deutlich macht, dass im Ernstfall immer dieser Satz gilt, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jesus kritisiert also alle Familienbindungen und Traditionen, die der Nachfolge im Wege stehen. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist nicht wert, mein Jünger zu sein. Nun will ich aus aktuellem Anlass, 85. Geburtstag, aber noch mal ein bisschen einen Schwerpunkt auf die älteren Menschen legen. Was können alte Menschen über sich selbst in der Bibel entdecken? Und wenn ich jetzt an mein Alter sehe und sehe, was so biblisch ein gesegnetes Alter ist, dann bin ich auch nicht mehr weit weg davon. Also ich rede auch ein bisschen zu mir selber. Was bedeutet die biblische Sicht des Alters für den Umgang der Jungen und den Alten? Zunächst mal, Alter können wir als Gottesgeschenk entdecken. Der Grund und der Basissatz aller alttestamentlichen Aussagen über das Alter lautet: ein langes und erfülltes Leben ist ein Geschenk Gottes. Dieses Geschenk gilt es dankbar anzunehmen, als zu achten und sicher auch auszuschöpfen. Immer wieder hören wir, dass Gott Menschen ein langes Leben verheißt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das Gott dir geben wird. Natürlich gibt es Wichtigeres als Reichtum oder ein langes Leben, ein weises und verständiges Herz zum Beispiel, um das Salomo bittet. Aber eben, ihm wird obendrein dem Salomo, als er eben um diese Dinge bittet, noch ein langes Leben verheißen, sozusagen wie so eine Art Bonus, wie so eine Art Zusatzgratifikation, die Gott ihm noch obendrauf gibt. Auch das graue Haar, das schon erwähnte, das sozusagen Teil des natürlichen Alterungsprozesses ist, muss sozusagen nicht übertüncht werden biblisch, sondern ist die Würde und der Schmuck des Alters, und niemand soll sich irgendwie in irgendeiner Form da gemaßregelt fühlen, der das für sich anders regelt, aber nun gut. Dann der zweite Gedanke: Weisheit ist eine Gabe des Alters. Eine besondere Gabe des Alters ist Lebensklugheit und Lebenskunst, die auf langer Erfahrung beruht. Das Alte Testament nennt diese Lebensklugheit Weisheit. Und Weisheit ist mehr als irgendwie eine rigorose Anwendung von irgendwelchen Regeln und Gesetzen. Weisheit erfordert ein Gespür für die Situation, ist aus Erfahrung gewachsen, ein tröstendes Wort zur rechten Zeit zu finden, zu schweigen, wenn es die Situation verlangt, das richtige Maß zu finden. Dies alles verlangt ein Lernen aus Erfahrung, die mit dem Alter hoffentlich zunimmt. Junge Menschen wollen häufig mit dem Kopf durch die Wand. Niemand möge sich zu nahe getreten fühlen. Der alte Mensch sollte gelernt haben, Kopf und Wand zu schonen. Und solche Altersweisheit bedeutet nicht den Verzicht auf klare Grundsätze. Wohl aber kann sie bedeuten, auf die rigorose Durchsetzung eigener Grundsätze und Interessen zu verzichten und den Ausgang Gott zu überlassen. Es gibt im Alten Testament eine ganze Reihe von Beispielen, die ich jetzt um der Zeit willen nicht alle im Detail mit euch durchgehen will, aber wo deutlich wird, dass Alte sich zurücknehmen, um den Jungen Platz zu lassen. Auch, und damit muss nicht immer alles gleich richtig laufen, aber das ist nun mal die Rolle des Alters. Paulus sagt im Neuen Testament im Grunde einen ähnlichen Gedanken, drückt ihn nur mit einer ganz anderen Metapher aus und will damit auch das Miteinander von Alt und Jung ansprechen. Er sagt, mehr als 10.000 Erzieher, so formuliert er das im 1. Korintherbrief, brauchen junge Christen geistliche Väter und geistliche Mütter. Also Weisheit spielt da in dieses Thema wieder mit rein. Und das ist sicher nicht nur eine Altersfrage, ob man geistlicher Vater oder geistliche Mutter ist. Aber wer sonst als die langjährigen Christen sind hier besonders gefordert? Und die Erzieher, die sagen, das musst du tun, das musst, also nichts gegen Erzieher, aber das ist das Bild, was Paulus benutzt, werden Väter und Mütter lieben. Und er sagt, das brauchen junge Leute im Glauben, in den Familien, wo auch immer, sie brauchen nicht 10.000 Erzieher, die wissen, wie man es richtig macht, sondern sie brauchen Väter und Mütter, die sie lieben. Aber die andere Seite gilt auch, neben der Weisheit als Gabe des Alters gibt es Texte in der Bibel, die so etwas wie unser Sprichwort, sage ich mal, ausdrücken, nur mit anderen Worten. Und dieses Sprichwort lautet, Alter schützt vor Torheit nicht. Im Allgemeinen neigen Menschen wohl dazu, charakteristische Eigenschaften im Alter stärker auszuprägen. Und werden die Weitherzigen dann weise werden, werden die Engherzigen irgendwie starrsinnig. Ein eindrückliches Beispiel dafür bieten uns die drei Freunde Hiobs. Hiob beginnt an der Weisheit des Alters zu zweifeln. Er sagt, findet sich bei den Alten wirklich Weisheit und ist langes Leben schon Einsicht? Bei Gott allein ist Weisheit und Heldenkraft, bei ihm sind Rat und Einsicht. Und ähnlich sind dann dieser Dialog zwischen Hiob und seinen drei Freunden, da geht es immer wieder um diese Fragestellung. Und mit anderen Worten sagen die drei, Alter und Erfahrung sind kein Ersatz für ein einsichtiges Argument oder die sensible Wahrnehmung der Situation. Daher heißt Ehrfurcht vor dem Alter nicht einfach, dass das Alter immer recht hat. Nicht zufällig ermahnt eines der wenigen neutestamentlichen Worte, die ausdrücklich vom Alter handeln, alte Männer und alte Frauen zur Nüchternheit und Besonnenheit, Titus 2, das hatte ich schon gelesen. Und ein langes Leben muss auch nicht unbedingt ein gelungenes Leben sein. In dem Buch der Weisheit, was bei den evangelischen Christen nicht zum Kanon der Bibel gehört, in den katholischen Bibeln gehört es dazu. Luther hat gesagt, diese apokryphen Schriften sind nützlich zu lesen, also lesen wir mal. Denn ehrenvolles Alter besteht nicht in einem langen Leben und wird nicht an der Zahl der Jahre gemessen. Mehr als graues Haar bedeutet für die Menschen die Klugheit und mehr als Greisenalter wiegt ein Leben ohne Tadel. Also Alter macht nicht automatisch irgendwie alles richtig. Ein großer Irrtum gegenüber auch geistlichem Wachstum lautet, es geschieht sozusagen automatisch, wenn du dich nur zu Jesus Christus bekehrt hast und lange genug dabei ist. Klar, wir empfinden es irgendwie normal, wenn ein Kind heranwächst und eben auch körperlich wächst, aber das ist im geistlichen Sinne nicht unbedingt so, dass im Laufe der Zeit geistliches Wachstum automatisch sich mitvollzieht. Der Schreiber des Hebräerbriefs guckt sich die Leute an die er schreibt, den Brief an die Hebräer, und er sagt, eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben, Kapitel 5, Vers 12, schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. So auf Deutsch gesagt, ihr seid schon eine ganze Weile dabei und eigentlich müsstet ihr längst schon Meister sein im Glauben, tatsächlich, aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen des christlichen Glaubens beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Also er drückt sozusagen seinen Frust darüber aus, dass die Leute, die eigentlich schon lange Christen sind und längst in der Lage sein müssten, andere anzuleiten, dass das eben nicht klappt. In eurem Wissen um Gottes Wort und eurem Glauben seid ihr ahnungslos wie kleine Kinder und vertragt nichts als Milch. Nur wer erwachsen und reif ist, kann feste Nahrung zu sich nehmen. Ich meine, nur wer im ständigen Gebrauch des Wortes Gottes seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Also auf Deutsch gesagt, geistliches Wachstum geschieht bewusst und es ist gewollt und es ist erbeten. Es passiert nicht einfach im Laufe der Zeit und das will ich mir ins Stammbuch schreiben und genauso euch die und denen unter euch, die schon ein bisschen länger als Christen unterwegs sind. Also Christen, Christus ähnlich werden, das ist eine Frage der Hingabe an ihn und auch der Entscheidung, die wir treffen. Dann Erfahrungen von Vergänglichkeit und auch von Vergeblichkeit im Alter. Was bedeutet das? Weitaus häufiger als irgendwelche moralischen Gefährdungen vielleicht oder so, ist im Alten Testament von der physischen und auch von der psychischen Not des Alters die Rede. Das eindrücklichste Bild der Schwächen des Alters und des vergänglichen Lebens zeichnet das Schlussgedicht des Buches Prediger. Und ein berühmter Auszug daraus, der lautet, denk an deinen Schöpfer in deinen frühen Jahren, ehe die Tage der Krankheit kommen und die Jahre dich erreichen, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht. Also ein sehr realistisches Bild auf das Leben. Und wunderschön kombiniert ist das im Psalm 71. Da ist auf der einen Seite das Bekenntnis zur Größe Gottes, Gleichzeitig der realistische Blick auf die zunehmende Schwäche des Alters und auch die damit verbundene Furcht. Und dann der Auftrag, die junge Generation den Staffelstab des Glaubens immer weiterzuleiten. Und der realistische Blick auch auf ein schweres Leben vielleicht im Alter und nicht zuletzt auf die Hoffnung auf die Ewigkeit. Psalm 71, 17. Von Jugend auf bist du mein Lehrer gewesen und bis heute erzähle ich von deinen Wundertaten. Lass mich auch jetzt nicht im Stich, oh Gott, jetzt, wo ich alt und grau geworden bin. Gib mir noch so viel Zeit, dass ich auch meinen Kindern und Enkeln noch erzählen kann, wie groß und mächtig du bist. Gott, deine Treue umschließt Himmel und Erde. Du hast große Dinge getan. Wer ist wie du? Not und Elend hast du mir zwar nicht erspart, aber du erhältst mich am Leben und bewahrst mich vor dem sicheren Tod. Viele, die mein Not und mein Leiden sahen, mussten denken, Gott hat ihn verworfen, so heißt es in Psalm 71, 7. Aber du hast dich als ein machtvoller Beschützer erwiesen. Also auf Deutsch gesagt, mein Leben war nicht immer einfach. Da hat es Ups und Downs und viele schwere Zeiten gegeben, aber Gott ist der, der beschützt. Darum will ich dich vor den anderen loben. Tag für Tag will ich dich rühmen. Verstoße mich nicht jetzt, wo ich alt geworden bin. Verlass mich nicht, wenn meine Kräfte nun schwinden. Nie werde ich aufhören, auf dich zu hoffen. Loben will ich dich, je länger, je mehr. Also wenn man ein realistisches Bild auf menschliches Leben auch in seinen Ups und Downs finden will in der Bibel, dann muss man Psalm 71 lesen. Und wenn man die Entschlossenheit auch eines alten Menschen lesen will, zu sagen, auch angesichts aller Führungen meines Lebens, die nicht immer alle nur easy und einfach waren, die Entschlossenheit, bei Gott dran zu bleiben und zu sagen, auf ihn zu hoffen, nicht zuletzt in der Todesstunde, dann muss man Psalm 71 lesen. Also liebe Senioren dieser Gemeinde hier, ihr seid ja nicht so ganz reich an Zahlen in dieser Gemeinde vertreten, aber trotzdem, es gibt euch. Da steht nicht, und weil ich auf dich hoffe, erhältst du mich fit und gesund bis zum letzten Atemzug. Psalm 71 sagt was anderes an dieser Stelle, sondern dass wir bei Gott bleiben, darum geht es. Gottes Zusage ist eine andere, nämlich Jesaja 46, Vers 4. Ich bleibe derselbe und werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Bei jedem Menschen läuft dieser Lernprozess etwas anders. Paulus schreibt an Timotheus ein paar ganz persönliche Sätze, aber sie enthalten bei aller Beschreibung seiner individuellen Situation auch etwas sehr Grundsätzliches. 2. Timotheus 4, 6. Ich sage dir das, weil ich mit diesem Todesurteil rechnen muss und mein Leben nun bald für Gott geopfert wird. Jetzt schaut er zurück auf sein Leben und sagt, doch ich habe mit vollem Einsatz gekämpft. Jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin Christus im Glauben treu geblieben. Nun hält Gott für mich auch den Siegespreis bereit, seine Gerechtigkeit. Er, der gerechte Richter, wird ihn mir am Tag des Gerichts geben, aber nicht mir allein, sondern allen, die voll Sehnsucht auf sein Kommen warten. Paulus sah also im Alter ganz klar seinen letzten und schweren Weg. Er sieht, was auf ihn möglicherweise zukommen wird, nämlich ein Märtyrertod. Und er sagt, ich bin Christus im Glauben treu geblieben. Und er weiß, was ihn erwartet und sagt, ich warte voll Sehnsucht auf sein Kommen. Das heißt, die Jesus-Beziehung eines Menschen hat offensichtlich einen riesigen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir diese letzte Wegstrecke gehen und bewältigen. Und wohlwissend, und wenn jemand, in meinem Beruf kommt es ja nun immer wieder mal vor, dass man Menschen auch auf dieser letzten Wegstrecke begleitet, und ihr habt das in den Familien hier und da genauso schon erfahren, da merkt man manchmal schon, dass da gewisse Unterschiede sind. Und ich weiß ja nicht, wie es bei mir sein wird, aber offensichtlich, bei Paulus war es so, er sagt, die Jesus-Beziehung ist ganz entscheidend dafür, wie ich diese letzte Wegstrecke gehe. Ich will es mal im Bild sagen. Unsere Gesellschaft hat eine Vollkasko-Mentalität, nämlich dies bedeutet, alles ist sicher und selbst bei Unfällen werde ich aufgefangen, mir kann eigentlich nichts passieren. Aber ich glaube, es gilt geistig zu lernen und zwar eben mit zunehmendem Alter zu lernen. Es gibt keine geistliche Vollkasko in dem Sinne, dass ich mit Gott ein weitgehend gesundes und entspanntes Älterwerden aushandeln kann. Wer darin die Sicherheit seines Lebens sucht, wird emotional und vielleicht auch geistlich ins Trudeln geraten. Die geistliche Vollkasko ist die Treue Gottes zu uns und ist der Siegespreis, auf den Paulus sich freut. Es ist die Ewigkeit, wo kein Leid und kein Schmerz mehr ist. Das ist die Vollkasko, die auf uns wartet. Ich fasse zusammen. Gemeinde ist ein Lebensraum für Jung und Alt. Für das Neue Testament ist es ganz selbstverständlich, dass Jung und Alt gemeinsam Gemeinde sind und leben. Wie das geht, beschreiben uns vor allen Dingen auch die neutestamentlichen Briefe. Ich habe ein paar wenige Spots, Timotheus- und Titusbriefe, daraus gelesen. Was alle Generationen zusammenhält, das ist Christus und der gemeinsame Glaube an ihn. Und alle Altersklassen werden aufgefordert, in dem gemeinsamen Herrn Jesus Christus ihren Mittelpunkt und ihre verbindende Einheit zu sehen. Und eine gelingende Mehrgenerationengemeinde gelingt erst dann, wenn Jesus wirklich das Haupt, der Kopf der Gemeinde ist, der sozusagen alle Körperteile, auch die unterschiedlichen Generationen miteinander verbindet. Und doch bleibt die Unterschiedlichkeit von Jung und Alt bestehen und der Umgang miteinander ist immer wieder ein biblisches Thema. Doch dann gibt es eben ein paar Richtlinien für den Umgang der Generationen und wir haben einige uns davon angeschaut. Die Jüngeren sollen sich den Älteren unterordnen, sagt der erste Petrusbrief. Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, sagt Kolosser 3. Zugleich sollen die Älteren die Jungen nicht zum Zorn reizen oder niemand soll die Jugend verachten, 1. Timotheus. Das Revolutionäre und in der neutestamentlichen Gemeinde ist eben diese Wechselseitigkeit, nämlich das Ermahnen und Vorbildsein keine Einbahnstraße mehr ist. Sozusagen nur die Alten sind gefordert, sondern die Jungen selbst. Timotheus war noch sehr jung, wird aufgefordert, Vorbild zu sein für die anderen und, wenn es denn sein muss, auch die Älteren zu ermahnen. Nach Pfingsten haben alle Generationen den Heiligen Geist. Deshalb sind alle gegenseitig füreinander verantwortlich und sollen einander Vorbild sein. Sie sollen einander ja angemessen ermahnen und sich auch ermahnen lassen, wobei ermahnen nie den erhobenen Zeigefinger meint, sondern es ist ein Wort, was im Griechischen da verwandt wird, was ein sehr enges, emotional enges Aneinander-Dransein beschreibt. Ich rede also nicht aus der Perspektive dessen, der weiß, wie es geht, sondern als jemand, der mit Liebe mit anderen unterwegs ist. Jesus spricht, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und zum guten Schluss noch einmal der Satz, der letzte Satz aus dem Alten Testament, der offensichtlich für alles, was dann kommt, den Willen Gottes zum Ausdruck bringt. Er wird das Herz der Eltern den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Eltern. Er wird beide miteinander versöhnen, damit er nicht das ganze Volk vernichten muss, wenn er kommt. Ich glaube also, dass Gemeinden, in denen Generationen versöhnt miteinander leben, eine wirkliche Zukunft haben. Und wenn wir an dieser Stelle arbeiten, auch im innergemeindlichen Miteinander, dann sind wir also am Herzen Gottes und an seinem Willen dran. Ich würde gerne noch beten. Jesus, du bist als Kind auf diese Erde gekommen, bist in einer Familie aufgewachsen, hast selber Familie erlebt, Eltern erlebt, Geschwister erlebt. Und wir wissen über diese Zeit letztlich nur ganz wenig, aber wir beten zu dir als einem Gott, der zutiefst einer von uns geworden ist, der nicht sozusagen irgendwie oben aus dem Himmel herunter dirigiert, sondern der unser Leben kennengelernt hat mit allem, was es so mit sich bringt. Und ich danke dir für diese Gemeinde hier, die so ein buntes Miteinander verschiedener Generationen ist. Und ich bitte, dass du das stärkst und dass du das geistlich nutzt für ein wirkliches Licht sein in dieser Welt, Salz sein in dieser Welt, dass da, wo ja so viel Schwierigkeiten zwischen den Generationen unserer Gesellschaft existieren, wir als Kirche Jesu Christi so ein Modell sein können für das, was du eigentlich willst. Mit allen Ecken und Kanten, mit allen Schwierigkeiten. Jeder von uns bringt seine Defizite mit. Aber wir wollen lernen, als Junge die Alten wertzuschätzen und als Alte die Jungen wertzuschätzen und gegenseitig nicht zu behaupten, weder die einen noch die anderen, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern wirklich aufeinander achten und viel wichtiger auf dich und deinen Willen achten. So bitte ich dich um ein gelingendes Miteinander der Generationen hier in dieser Gemeinde, auch in Zukunft, und dass das Licht in dieser Welt ist, auch in diesem Stadtteil. Amen.